Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Sendung geht es um Rumi. Ja, den Namen kennen wir wahrscheinlich alle, aber wer war Rumi? Vielleicht wissen wir noch, dass er einer der berühmtesten Mystiker, einer der bedeutendsten Dichter des Persischen und Gründer des Ordens der tanzenden Derwische war. Aber sonst? Ja, dafür haben wir zum Glück hier Marian Bremer, der seit vielen Jahren in der Türkei lebt und sich mit dem Leben und Wirken von Rumi beschäftigt hat und dazu auch ein Buch geschrieben hat. Marian wird uns heute etwas aus seinem Buch vorlesen und dann werden wir natürlich auch viel über Rumi selbst und sein Leben erfahren. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Strahlt im Glanze deines Namens. Die Sterne von Führen entrückt ihren ewigen Tanz, berauscht vom Klang deines Namens. O Allah, du ewiger, allmächtiger, allseiender, deinen Namen lassen singen, Allah in aller Ewigkeit.
Viele Worte zu verlieren, möchte ich eigentlich gleich mit dem Buch einsteigen. Ich nehme euch jetzt mit in die Geburtsregion von Rumi. Das ist so ein bisschen umstritten, wo Rumi eigentlich geboren wurde. Manche sagen, sein Geburtsort liegt im heutigen Nordafghanistan. Bei anderen Theorien, ist von Tadschikistan die Rede. Aber der Ort, von dem die meisten annehmen, dass Rumi dort geboren wurde, der heißt Balch. Und liegt in der Nähe der afghanischen Großstadt Mazar-e-Sharif. Dort war ich 2019 auf der Suche nach Überbleibseln von Rumi, zu schauen, ist überhaupt irgendwas von Rumi noch dort zu spüren. Und da will ich jetzt einfach mal einsteigen. Ich lese aus meinem Buch Der Schatz unter den Ruinen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr zu dem Buch. Auf einmal bringt der Gebetsruf Stille in meine Gedanken. Ich entschließe mich, am Freitagsgebet in der grünen Moschee teilzunehmen. Vielleicht würde ich so in Balch etwas von Rumis Geist zu spüren bekommen. Dutzende Männer, bauchige, schlanke, alte und junge, schlurfen aus allen vier Richtungen heran. Es ist, als ob ganz Balch seine Arbeit stehen und liegen gelassen hat. Wer etwas auf sich hält, erscheint zum Gebet. Unter dem Iwan, der Iwan, das ist so ein Bogen in der Moschee, in der Haupthalle. Unter dem Iwan türmen sich die Schuhe und Sandalen zu einem stetig wachsenden Haufen auf. Das Innere der Moschee ist im Handumdrehen gefüllt. Für Frauen allerdings gibt es hier keinen Platz. Sie scheinen ohnehin im Stadtbild von Balch zu fehlen. Ich folge den Männern in einen lichtlosen Schuppen, in dem Wasserhähne für die rituelle Gebetswaschung angebracht sind. In der Mitte befindet sich ein Bassin mit abgestandenem Wasser. Allgemeines Spucken und Husten liegt in der Luft. Ich bringe die Reinigung schnell hinter mich und reihe mich zum Gebet auf einem der staubigen Teppichstreifen ein. Mit einem lauten Knacksen springen die Lautsprecher an. Der Mullah, den ich von draußen nicht sehen kann, beginnt seine Predigt mit einer Fürbitte. Dann erhebt er seine Stimme und ergeht sich in einer 20 Minuten andauernden Schimpftirade. Er krächzt und keift seine Gemeindemitglieder regelrecht an. Die jedoch wirken zum Großteil gleichgültig und desinteressiert. Manche dösen oder stützen ihre Ellbogen gelangweilt auf den Beinen ab. Zum Glück kann ich bis auf die Worte Trump und Amerika wenig von der Predigt verstehen. Stattdessen lenke ich meine Aufmerksamkeit auf einen Jungen, der neben den Schuhstapeln Stellung bezogen hat. Der Schuhputzer, vielleicht 10 oder 12 Jahre alt, hat dunkle Farbstreifen im Gesicht. Mit routinierten Handbewegungen schnappt er sich die Schuhe von der Türschwelle. Als Putzwerkzeug dient ihm eine ausgefranste Zahnbürste, die er in ein Glas mit schwarzem Lack taucht. Angetrieben von der Hoffnung auf die Großzügigkeit der Betenden, bürstet er im Alltempo ein Paar Schuhwerk nach dem anderen. Als endlich Ruhe herrscht, erheben wir uns zum Gebet. Allahu Akbar, Gott ist größer, tönt es aus dem Inneren der Moschee. Im Westen, bei uns, wird diese Formel angesichts ihres Missbrauchs bei Gewaltakten vor allem als Kampfschrei verstanden. Im Sinne der Sufis jedoch bedeutet sie, Gott ist größer als alles, was unser begrenzter Verstand sich vorstellen kann. Das Ritualgebet hatte ich vor 10 Jahren zum ersten Mal in Aleppo in Syrien gelernt. Es beginnt aufrecht stehend, gefolgt von einer Vorwärtsbeuge mit den Händen auf den Knien, daraufhin zurück in die aufrechte Position und schließlich endet es in der Niederwerfung als Ausdruck der vollkommenen Hingabe an das Göttliche. Im Sufismus repräsentiert diese Geste die bedingungslose Aufgabe des Egos dem Höchsten gegenüber. Hier möchte ich etwas frei erzählen. Ich hatte ja gerade berichtet, dass ich dieses Gebet zum ersten Mal in Aleppo in Syrien gelernt hatte. Und vielleicht einfach als Hintergrund ganz kurz, weil sich viele vielleicht fragen, woher kommt überhaupt diese Verbindung zur islamischen Spiritualität, möchte ich etwas erzählen, was meine Reise ausgemacht hat, wie ich damals dazu gekommen bin. Ich bin ja sowieso unkonventionell aufgewachsen, auch als Sai-Devoti. Die Beschäftigung mit dem Islam oder diese Berührung, die ich gespürt habe durch mein Zusammensein mit Sufis, baute eigentlich auf dem, was ich auch auf Swamis Weg mitgenommen habe in meiner Kindheit. Und ich glaube, was mir immer schon gegeben war oder was ein großes Geschenk ist für mich, ist diese Einheit in der Vielfalt zu erkennen. Und mein Herz ging in Resonanz mit dieser Kultur, mit dieser Region. Und so fing dann eigentlich diese Suche an. Also ich würde sagen, dass bei mir dieser Pfad meine spirituelle Welt noch reicher gemacht hat, was aber mein christliches Erbe oder auch meinem Erbe mit Swami keinen Abbruch tut. Also ich sehe das als ein Ganzes, aber ich kann sagen, dass die Beschäftigung mit dem Sufismus mich nochmal auch an sehr tiefe Orte gebracht hat, wo ich auch Swamis Lehren nochmal in anderem Licht verstehen gelernt habe. Weil wir eigentlich sehen, dass das, was durch Swami spricht und dass das, was durch Rumi spricht, ein und dieselbe Stimme ist. Und das immer wieder zu erkennen, ist sehr bereichernd. Und ich liebe es, dann verschiedene auch Dinge zu vergleichen, das nebeneinander zu legen, zu sehen, dass der Geist einfach immer wieder der gleiche ist. Es war diese Reise nach Syrien 2009, wo ich zum ersten Mal mit Muslimen in Kontakt gekommen bin. Damals wusste ich noch nicht viel über Rumi. Dass ich in der Altstadt von Aleppo, das war 1,5 Jahre vor dem syrischen Bürgerkrieg, als dann Aleppo bald in Schutt und Asche lag, als ich dort diesen gelebten Islam der Menschen miterlebt habe. Ich wurde damals aufgenommen, 10 Tage lang, das war im Rahmen einer Studienreise, die ich selbst organisiert habe, unter Muslimen zu leben in dieser Moschee. Und wie sich herausstellte, das wusste ich vorher noch gar nicht, war diese Moschee eine Sufi-Moschee. Also gleichzeitig ein Ort zum Beten, aber auch ein Ort für Sufi-Rituale, wo man sich jeden Donnerstagabend traf, das ist auch die heilige Nacht der Sufis, zum Ritual, zum Gemeinschaftsritual. Und die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit, die bedingungslose Liebe, die ich damals zu spüren bekam unter den Menschen, war so die Initialzündung, die mich für die islamische Kultur begeistert hat. Und dann angefangen habe, tiefer zu forschen und zu schauen, wie kann das übereingehen, dieses Bild, was wir traditionellerweise vom Islam haben, von einer doch eher finsteren oder in der Vergangenheit stecken gebliebenen Religion. Und dann aber auf der anderen Seite diese Herzlichkeit und diese gelebte Spiritualität der Menschen. Das war so das, was mich damals berührt hat. Darauf folgten dann weitere Reisen, 2010 in den Iran zum ersten Mal. Zum Iran hatte ich eine mir unerklärliche Affinität, so ein Gefühl, als wenn ich dieses Land schon kannte. Und auch der Klang der Sprache war sehr vertraut für mich, sodass ich dann immer mehr mich für diese Region begeistert habe. Auch dort die Menschen sehr gastfreundlich, auch dort ganz anders als das, was wir uns eigentlich vorstellen unter diesem Land. Und über das Erlernen der persischen Sprache, ich habe dann in Berlin Iranistik studiert und über Persisch den Zugang eigentlich zu Rumis Dichtung gefunden. Nun, das Buch, aus dem ich euch gerade vorgelesen habe, das heißt Der Schatz unter den Ruinen. Und der Titel ist eine Metapher aus Rumis Lehren, aus Rumis Masnavi. Das ist sein bedeutendstes Lehrwerk, also so sein Magnus Opum, ein Buch mit 6 Bänden. Und da spricht er oft von diesem Schatz unter den Ruinen. Was ist gemeint mit diesem Schatz unter den Ruinen? Diese Metapher, die ist eigentlich ganz aus dem Leben gegriffen, weil damals zu Rumis Zeiten im Mittelalter die Menschen ihre Schätze, also ihr Geld, ihr Gold, unter Ruinen oder unter unscheinbaren Steinen an unscheinbaren Orten versteckt haben, damit die Diebe nicht darauf kommen, dass sich dort etwas Wertvolles befinden könnte. Und so hat Rumi dann diese Metapher genommen, dass man sozusagen erst das Haus, das so sagt er, das Haus unserer Identität, das Haus unseres Egos, also all das, was wir uns aufgebaut haben, unsere Identität, unsere Stories von uns selbst, all das müssen wir erst zum Einsturz bringen, also in eine Ruine verwandeln, damit wir dann unter dieser Ruine diesen Schatz in uns finden können. Und gleichzeitig fand ich diese Metapher sehr passend, weil, wie ihr, glaube ich, gerade aus dieser Passage schon mitbekommen habt, ist in diesen Ländern, in denen Rumi gelebt hat, in denen er geboren wurde, Afghanistan und dann Syrien, der Iran und letztlich auch die Türkei, wo er den Großteil seines Lebens verbracht hat, und dann auch gestorben ist, in diesen Ländern zum Teil nur noch sehr wenig übrig von Rumis Geist. Ich habe mich manchmal bei meinen Reisen in diesen Ländern auf der Suche nach Rumi selbst wie ein Schatzsucher gefühlt, der unter den Ruinen oder in den Ruinen gräbt. Afghanistan ist tatsächlich zu großen Teilen wortwörtlich eine Ruine. 40 Jahre Krieg, inzwischen sogar 41 Jahre, haben viel von dieser Kultur zerstört. Aber man kann sie immer noch finden, wenn man danach sucht. Und das ist so ein bisschen der rote Faden auch meines Buches, in diesen Ländern zu schauen, wo ist noch etwas von dieser Weisheitskultur, von diesem Geist Rumis übrig. Und man sagt ja, wer sucht, der findet. Und ich habe es tatsächlich gefunden. Ich glaube am meisten bei Menschen, die immer noch den Geist Rumis verkörpern. Ich habe gerade schon von der Gastfreundschaft gesprochen. Aber es gibt eben auch immer noch die Meister, die Lehrer, die Derwische, die Menschen, die selbst zu einer Art Rumi geworden sind. Oder ich habe mal im Iran den Ausdruck gehört, dass diese Menschen sind wie ein Gedicht auf 2 Beinen. Rumi ist einer der größten mystischen Dichter der Menschheitsgeschichte überhaupt. Und diese Dichtung lebt immer noch weiter, also in Afghanistan weniger, aber im Iran zum Beispiel. So dass man zum Beispiel mit Iranern manchmal, wenn man am Abendessen am Tisch sitzt, und es ist eine ganz normale Unterhaltung, dass sie plötzlich ein Rumi-Zitat einstreuen in die Unterhaltung. Also so sehr lebt eigentlich dieses Erbe immer noch in den Menschen weiter, dient den Menschen auch als spirituelle Stütze, als Führung im Leben. Das so ein bisschen zu dem Hintergrund des Buches und meiner Reisen. Ich möchte jetzt nochmal zurückgehen an dieselbe Stelle und euch nochmal ins Gebet mitnehmen, in Balch. Meine Stirn berührt den von der Sonne aufgeheizten Steinboden. Auf einmal sehe ich eine Gruppe von Ameisen über mein Teppichstück krabbeln, genau dort, wo ich gleich noch einmal mit meinen Knien niedergehen werde. Mir wird bewusst, dass mein Gebet die winzigen Insekten wohl zerquetschen wird. Doch abbrechen kann ich es nun auch nicht mehr. Ich versuche, noch ein Stück zur Seite auszuweichen, aber dort betet bereits mein Nebenmann. Nach jeder meiner Niederwerfungen hört eine weitere Ameise auf, sich zu bewegen. Das Gebet erhält nun einen bitteren Beigeschmack. Ich bemühe mich, mein Beten den kleinen Lebewesen zu widmen, auf dass sie eine gute Reise ins Ameisenjenseits haben mögen. Die zerquetschten Ameisen werden für mich zu einem kraftvollen Symbol für all das Leben, das in Balch, in dieser Geburtsstadt von Ruby, verkümmert ist. All das Leben, das aus einer einst florierenden spirituellen Tradition hinausgepresst wurde. Als Hunderte die Moschee auf einmal verlassen, bildet sich am Ausgangstor ein Menschenstau. Eine Handvoll Frauen in blauen Burkas kauern dort auf der Erde. Die ersten Frauen, die ich in Balch sehe, strecken ihre Hände zum Erbetteln von Almosen aus. Ein alter Mann verteilt Weißbrot an die Menge. Sogleich fällt eine Schar Kinder über den Mann her und beginnt sich um die Leibe zu raufen. Die Szene erhöht nach dem seltsamen Gebet noch einmal das Unbehagen in meiner Magengegend. Innerlich aufgewühlt flüchte ich in den Park neben der Moschee. Die Lebendigkeit der Laubbäume wirkt wie ein Heilmittel gegen die menschengemachte Disharmonie. Hier finde ich wieder Luft zum Atmen, setze mich ins Gras und beobachte das Geschehen. Ein junges Pärchen ruht im Schatten. Ein Junge tritt auf einem viel zu großen Drahtesel in die Pedale. Auf einmal rutscht ihm das Hinterrad weg. Er fällt um und liegt für einen Moment unter seinem schweren Fahrrad begraben. Ohne auch nur eine Träne zu vergießen, schiebt er das Rad von sich und hält sein schmerzendes Bein. Dann setzt er sich wieder auf den Sattel und dreht die nächste Runde. In der Mitte des Parks liegt ein Spielplatz, der aus einer Schaukel und einem Klettergerüst besteht. Auf einer rostigen Eisenstange wippen zwei Jungen. Eine Gruppe von Kindern hat sich ihr eigenes Spiel ausgedacht. Drei bunt gekleidete Mädchen und ein kleiner Junge, allesamt barfuß, haben zwei Schals miteinander verschlungen. Jedes der Kinder hält eines der vier Enden der Schals fest. Dann beginnen sie sich im Kreis zu drehen. Das improvisierte Karussell dreht sich immer schneller, bis nach ein paar Runden der kleine Junge den Halt verliert und rücklings ins Gras purzelt. Die Mädchen drehen sich noch ein paar Mal, doch das Vierergespann ist nun außer Balance. Dann geht das Ganze unter Freudenschreien und Gelächter wieder von vorne los. So lange, bis jemand rausfliegt. Auf den schönen Gesichtern der Mädchen liegt pure Beseeltheit. Sie verlieren nicht die Lust am Spiel. Sie sind ganz im Hier und Jetzt, schwelgend in jener unschuldigen Ausgelassenheit, wie nur Kinder sie besitzen. Wie gebannt kann ich meine Augen kaum von dieser heiteren Szene nehmen. Für einen Moment versuche ich mir auszumalen, was für eine Zukunft diese Kinder hier in Balch wohl erwarten mag. Vielleicht wird der kleine Junge in ein paar Jahren die patriarchalischen Sitten seines Umfelds übernehmen. Wo werden die Mädchen dann sein? Werden sie sich auch als junge Frauen ihre Lebensfreude bewahren können? Und wer bin ich überhaupt, diese Fragen zu beantworten? Ich hole mich wieder in den Moment zurück und lasse mein Herz von der Energie der Kinder berühren. Wenn Rumi in Balch noch irgendwo zu finden ist, dann bei ihnen. Ja, das sind so ein paar Eindrücke aus Balch, aus dem ersten Kapitel von meiner Suche nach Rumi. Aber wer war überhaupt Rumi? Rumi ist ja inzwischen vielen Menschen im Westen ein Begriff. Besonders in den USA zählt Rumi seit einigen Jahren zu den meistgelesenen Dichtern überhaupt. Er führte sogar eine Zeit lang die New York Times Bestsellerliste an. Auch in Deutschland kennt man den Namen inzwischen ganz gut. Aber nur wenige wissen eigentlich, wer er überhaupt war und wie sein Leben verlaufen ist. Deswegen möchte ich euch einen kleinen Überblick geben, erstmal so über die Biografie von Rumi, so die wichtigsten Eckdaten und was seine Lehre ausmacht. Wobei ich euch von vornherein warnen muss, wenn ich versuche, die Lehre von Rumi zusammenzufassen, dann ist das so ein bisschen so, als versuchte ich, mit einem Teelöffel Wasser aus dem Ozean zu schöpfen und euch den Ozean auf einem Teelöffel zu präsentieren. Also das wird wohl oder übel mangelhaft sein. Rumi wurde 1207 geboren, also über 800 Jahre her, unter dem Namen Jalaluddin Muhammad. Jalaluddin bedeutet auf Arabisch die Pracht der Religion. Und Muhammad, wissen wir, ist der Name des Propheten des Islam. Und dieser Name Jalaluddin, der war geradezu prophetisch, die Pracht oder der Glanz der Religion. Denn Rumi sollte eines Tages seine Religion, also den Islam, in aller Pracht verkörpern, zum Glänzen bringen. Die Region, in die Rumi geboren wurde, ob es jetzt Balch war oder ein anderer Geburtsort, die ist bekannt unter dem Namen Khorasan. Und Khorasan, das ist die Grenzregion der heutigen Länder Iran, Afghanistan, Tadschikistan und Usbekistan. Diese Region war zur Zeit Rumis und auch in den Jahrhunderten danach eine Wiege der Mystik und eine Wiege auch der Wissenschaft, in der große geistliche und auch große wissenschaftliche Leistungen erbracht wurden. Genauso wie wir das auch in den goldenen vedischen Zeitaltern hatten, gingen dort Spiritualität, also die Erforschung der inneren Welt, Hand in Hand mit Wissenschaft, also der Erforschung der äußeren Welt. Sodass zum Beispiel große Wissenschaftler oder große Denker wie zum Beispiel Ibn Sina, der ist bei uns bekannt als Avicenna, der die Grundlagen der heutigen Medizin gelegt hat, auch Sufis waren. Also nicht nur Wissenschaftler und Menschen ihres Fachs, sondern auch Mystiker. Und Rumi sozusagen die Spitze des Eisbergs von einer ganzen Reihe von Hunderten von Mystikern, die in dieser Region gelebt haben. Rumis Vater, sein Name Bahauddin, war ebenfalls ein Mystiker, aber er war auch Prediger in einer Moschee. Und das ließ sich damals auch nicht trennen. Man konnte also Prediger sein in der Moschee, man konnte aber gleichzeitig das spirituelle Leben eines Mystikers führen. Und so hat Rumi schon in jungen Jahren an der Seite seines Vaters viel vom spirituellen Islam mitbekommen. Als er etwa 12 Jahre alt war, entschied sich die Familie, auszuwandern. Es gibt verschiedene Theorien, warum das der Fall war. Manche sagen, das war, weil damals die mongolischen Armeen oder die mongolischen Horden unter Genghis Khan im Anmarsch waren, die ja dann in den Jahren danach diese ganze Region geplündert und dem Erdboden gleichgemacht haben und wo eine ganze Kultur zerstört wurde. Und manche sagen, dass es eher der Wunsch war von Rumis Vater, nochmal zum Ende seines Lebens, er war ja schon alt, er war fast 60, als Rumi geboren wurde, zum Ende seines Lebens nochmal etwas Neues zu beginnen. Und dass er in dieser Region von Balch nicht zufrieden war und dass er mit diesem Pioniergeist in eine andere Region gehen wollte. Und so zog es die Familie nach Anatolien, also in die heutige Türkei. Nach einigen Jahren der Reise, die Familie reiste dann über Mekka, besuchte die Kaaba, über Bagdad, über Jerusalem, die wichtigen islamischen Kulturhauptstädte der damaligen Zeit. Und nach dieser Reise landete dann die Familie irgendwann in Konya, was heute im Zentrum der Türkei liegt, wo dann Rumis Vater eine Anstellung bekam als Prediger. Und tatsächlich, damals war das die Grenze der islamischen Welt. Dort war also das Grenzgebiet zwischen Byzanz, also der christlichen Welt, und der islamischen Welt. Und so konnte also Rumis Vater sich nochmal seinem Herzensanliegen widmen, den Islam dort zu verbreiten. Er verstarb dann und Rumi wurde unterrichtet von einem der Schüler von Rumis Vater. Sein Name war Burhanuddin und Burhanuddin führte ihn dann noch tiefer ein in das Leben eines Mystikers. Aber vor allem schickte Burhanuddin ihn nach Syrien, wo dann Rumi als junger Mann, er war damals sogar schon verheiratet, hatte auch, glaube ich, zwei Söhne, wo er dann an den Koranschulen in Aleppo, Anfang 20 war er alt, den Koran und das islamische Recht und die Grundfeste der Religion lernte. Also Rumi hatte eine klassische theologische islamische Ausbildung. Er kam dann zurück und übernahm das Handwerk seines Vaters, also unterrichtete in Koranschulen, hatte Schüler und brachte es schnell in Konya zu viel Ansehen. Also immer, wenn er durch den Basar lief oder wenn ihm Menschen begegneten in der Straße, verneigten sie sich vor ihm, oh, der große Meister Rumi, der große Lehrer. Und ihr könnt euch vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Also er hatte damals noch ein großes Ego und ihm hing viel an seiner Reputation. Dieser Wandel in seinem Leben von einem traditionellen islamischen Lehrer mit Sufi-Elementen, mit Sufi-Anstrich, aber eben noch kein voller Mystiker, hin zum liebenden Mystiker, dieser Wandel verzog sich erst durch Rumis Treffen mit Schams. Und Schams war sozusagen das komplette Gegenteil von Rumi. Er hatte keine feste Anstellung, keine festen Schüler, er war ein Vagabund, er bewegte sich durch die Länder, man wusste nicht genau, wo ist er gerade, wo taucht er wieder auf. Schams hatte ein Flickengewand und er erzählte nicht viel über sich. Obwohl er selbst ein erleuchteter Meister war, gab er das nie preis. Als ein Konya seine Zelte aufschlug, tat er so, als sei er ein Kaufmann. Und so wusste niemand genau, wer eigentlich dieser Schams ist. Aber Rumi, als er zum ersten Mal Schams in die Augen blickte, man sagte, dass sie sich im Bazar von Konya begegneten. Rumi hatte von Anfang an, genauso wie Schams auch, ein Gefühl, dass dies eine schicksalshafte Begegnung ist. Dass dies eine Begegnung ist, auf die diese beiden Seelen schon seit vielen Jahren gewartet haben. Denn Schams, der selbst ein Sufi war und ein gestandener Mystiker sucht, der ein Wissen vermitteln konnte. Und er hatte nie jemanden gefunden auf seinen Reisen, der mit seinem unkonventionellen Charakter umgehen konnte. Hin und wieder hatte er Gefährten oder Schüler, aber schnell trennten sie sich wieder von Schams. Aber in Rumi fand er jemanden, der so reif war und der so durstig war nach seinem Wissen, dass es eine Win-Win-Situation war. Manchmal sagt man, dass Rumi einfach nur ein Schüler von Schams war. Nein, es war eigentlich eine Beziehung zu beiden Seiten. Also Schams suchte Rumi und Rumi suchte auch Schams. Und so zogen sich die beiden dann zurück. Man sagt, dass sie über mehrere Monate zusammen in einem Zimmer verbracht haben, wo Schams all sein Wissen Rumi übermittelt hat und wo Rumi mit seinem Durst all das in Schams hervorgeholt hat, all dieses Wissen und all diese Weisheit. Und die Schüler von Rumi waren natürlich überhaupt nicht begeistert davon, weil Rumi dadurch all seine Lehrtätigkeiten vernachlässigt hat. Und so entstanden schnell Eifersüchteleien unter den Schülern, so weit, dass man dann sogar versuchte, Schams aus Konya zu vertreiben. Und tatsächlich geschah es dann auch so, dass Schams Konya verließ, plötzlich wie vom Erdboden verschluckt war. Rumi war völlig verzweifelt natürlich, weil er so sich an seinen Lehrer, an seinen Meister, an seinen besten Freund gewöhnt hatte und nun nicht mehr wusste, wie er ohne ihn auskommen konnte. Man sagt dann, dass Rumi damals seinen Sohn losschickte, um Schams zu finden, um ihn noch einmal nach Konya zu bringen. Schams kam dann noch einmal nach Konya, aber hielt es wieder nur ein paar Monate aus. Es gab dann wieder irgendwelche Intrigen unter den Schülern, sodass er dann ein für alle Mal aus Konya verschwand und Rumi in eine tiefe Krise stürzt. Und es war dann durch diese Krise, dass Rumi irgendwann die Suche aufgab nach Schams und den Schams in sich entdeckte. Schams ist übrigens auch arabisch und bedeutet die Sonne. Also es ist auch eine Metapher für das Göttliche, für das, was immer da ist, was immer präsent ist. Und er fand also diesen inneren Schams in sich. Und aus dieser Sehnsucht, aus diesem Verlangen nach der Sonne, nach seinem Meister, nach der Göttlichkeit, also Schams ist dann auch oft eine Metapher für Gott, aus diesem Sehnen heraus begann dann Rumi zu dichten. Also hätte es diese Trennung und diesen Trennungsschmerz nicht gegeben, hätte er auch nicht angefangen, diese vielen Gedichte zu schreiben. Beziehungsweise schreiben ist falsch, weil er hat sie selbst nicht geschrieben, sondern die Gedichte flossen regelrecht aus ihm heraus. Und man sagt, Zustand der Trance getan hat. Also diese Gedichte eines nach dem anderen, wir sprechen von Tausenden von Gedichten, dass er einfach nur empfangen hat und diese Gedichte sozusagen kanalisiert hat und seine Schüler dann kaum hinterherkamen mit dem Schreiben, um die Verse festzuhalten. Und das ist eben dieses Werk der Divane Shams, der Divan von Shams, wo Tausende dieser Liebesgedichte von Rumi festgehalten sind. Neben dem Divane Shams gibt es ein weiteres Werk von Rumi, das Masnavi. Und das Masnavi ist mehr ein didaktisches Werk, also ein Lehrwerk, in dem Rumi den Suchenden, den Aspiranten an die Hand nimmt. Und über 6 Bände, das ist ein Riesenwerk, durch all die Stationen und all die Zustände des spirituellen Pfades führt. Ich habe einen Lehrer im Iran, der mich im Masnavi unterrichtet seit einigen Jahren. Und der hat mir einmal gesagt, dass es seiner Meinung nach keine Frage auf dem spirituellen Pfad gibt, zu der Rumi nicht eine Antwort gegeben hat im Masnavi. Also so detailliert und so reich ist dieses Werk. Übrigens, als man Rumi einmal fragte, was ist das Masnavi, dann antwortete er mit einem Vers. Und in diesem Vers sagt er, unser Masnavi ist ein Laden der Einheit. Ein Laden, also ein Geschäft der Einheit. Hier kannst du nur Einheit kaufen. Alles, was Zweiheit ist oder alles, was anders ist als Einheit, das ist eine Götze. Also das ist etwas, was du dir selbst geschaffen hast. Das ist eine Illusion. Und so ist im Grunde diese ganze Lehre, dieses ganze Masnavi lässt sich auf einen Punkt, auf diese Einheit zusammenfassen.
Kann ich mich angesichts der Ewigkeit, Buddhist, Muslim, Hindu oder Christ nennen, in der Erkenntnis der Unendlichkeit bin ich selbst unendlich. In ihr erkenne ich mich, jenseits aller Formen, jenseits aller Namen.
Ja, jetzt habe ich die Brücke geschlagen zu Rumis Lehre. Also Einheit ist ein ganz großes Thema bei Rumi. Der Einheitsgedanke ist ja auch im Islam sehr zentral. Der nennt sich Tauhid auf Arabisch. Also die Erkenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Gott. La ilaha illallah. Und das können wir noch ausbreiten, indem wir sagen, es gibt keine Realität außer Gott. Es gibt nichts, was existiert außer Gott. Und das ist eben der Punkt, zu dem Rumi uns auch immer wieder im Masnavi zurückführen will. Gleichzeitig geht es im Masnavi darum, immer wieder den Sinn hinter den Formen und den Regeln zu erkennen. Wir haben ja die Religion mit all ihren Formen, mit all ihren Gesetzen. Im Islam ist es das fünfmalige Gebet, es ist das Fasten im Ramadan, es ist die Pilgerfahrt nach Mekka, das Geben von Almosen und eben all diese äußeren Formen. Aber Rumi sagt, was zählt, ist das Gottesbewusstsein in diesen Formen. Manchmal benutzt Rumi oder benutzen die Sufis die Metapher einer Walnuss. Also wir haben eine Walnuss, die eine Schale hat. Und die Schale sind sozusagen diese äußeren Formen. Aber wenn man die Walnuss nicht knackt und den inneren Nusskern daraus hervorbringt, dann bringt einem die Schale auch nichts. Aber der Fehler eben vieler Menschen ist, sagt Rumi, und das ist heute vielleicht noch mehr der Fall als zu Rumis Zeiten, ist, dass die Menschen eben an dieser Form, an dieser Schale hängen bleiben und gar nicht zum inneren Kern hervordringen. Und dann natürlich die Liebe, also das Kernthema immer wieder, und das ist ja auch das, was wir von Rumi kennen, ist so dieses Bild eines liebestrunkenen Mystikers, eines Menschen, der so in der Liebe aufgegangen ist, dass jedes Wort, das aus seinem Mund oder aus seiner Feder stammt, sofort im Menschen diese Liebe entfacht. Was ist das für eine Liebe? Rumi unterscheidet eigentlich kaum unter verschiedenen Formen der Liebe. Er sagt, dass alle Stufen der Liebe, sei es die Liebe der Mutter zu ihrem Kind, sei es Liebe zwischen zwei Partnern oder sei es die Liebe, die man zu seinem Lehrer, zu seinem Meister hegt, dass dies alles Reflexionen, alles Widerspiegelungen der göttlichen Liebe sind. Und letztendlich wir über diese verschiedenen Formen der Liebe immer einen Pfad haben, der uns zu Gott führt. Sei es in der zwischenmenschlichen Beziehung oder sei es in der Liebe zu Tieren oder was auch immer. Und letztendlich geht es um diese bedingungslose Liebe. Aber Liebe, und das ist ja ein Wort, was wir in unserer Alltagskultur sehr oft verwenden und was auch oft missverstanden wird, Liebe für Rumi ist wie ein Feuer, ist etwas, was reinigt den Menschen. Und es ist auch etwas sehr Herausforderndes, Weil Liebe, was fordert Liebe von einem Menschen, sagt Rumi? Liebe fordert, dass du dich völlig hingibst. Und diese völlige Hingabe ist etwas Furchterregendes. Das ist etwas, was von dir verlangt, wirklich alles, was du von dir weißt, alles, was du glaubst zu besitzen, in diesem Feuer der Liebe hinzugeben und verbrennen zu lassen. Rumi nimmt dabei manchmal die Metapher des Glücksspiels. Das nennt sich auf Persisch Qumar Bazi. Warum Glücksspiel? Da ist dieses Bild vom Glücksspieler, der sozusagen all sein Hab und Gut, alles Geld, was er besitzt, bis auf seinen letzten Pfennig in dieses Spiel einsetzt, ohne zu wissen, ob er dabei überhaupt irgendwas gewinnen wird. Da ist also ein großes Risiko. Und er weiß überhaupt nicht, womit er am Ende nach Hause geht. Und so sagt Rumi, es ist auch mit unserer Beziehung zu Gott. Wir müssen im Grunde alles, was wir haben, müssen wir hingeben. Und das ist nicht leicht, weil wir am Ende überhaupt nicht wissen, was wird. Zuerst mal überhaupt im Ort des Nichtwissens zu bleiben, weil wir Gott ja auch nicht sehen können. Und gerade der Gott des Islams ist ein formloser Gott. Deswegen gibt es in den Moscheen keine Bildnisse, keine Statuen, um nichts zu haben, an das sich das Ego klammern könnte. Und eben diese Hingabe, diesen Sprung ins Ungewisse, ins Nichts zu wagen und sich in diese Liebe hinzugeben, das ist das, was Rumi von seinen Schülern oder von den Menschen verlangt. Ja, und dann sagt er, dass dieses Feuer eben alles wegbrennt. All unsere Gier, all unsere Wut, unser Ego, unsere Eigennützigkeit und letztlich nur das Göttliche überbleibt. In einem anderen Vers sagt Rumi, was bedeutet es, ein Liebender zu sein? Es bedeutet, vollkommenen Durst zu haben. Was ist dieser Durst? Da gibt es noch einen schönen Vers, den ich auch sehr liebe. Ich spreche ihn einmal auf Persisch. Ob kamju teshnegi ovar bedast, to bijushat obat zebolo wo past. Auf Deutsch, verbring weniger Zeit damit, Wasser zu suchen. Eigne dir den Durst an, dann wird das Wasser von oben und unten hervorsprudeln. Eigne dir den Durst an. Dann wird das Wasser von oben und unten hervorsprudeln. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen lesen aus dem Buch. Und zwar möchte ich jetzt den Bogen schlagen. Wir haben ja gerade begonnen in Balch, wo ich mich etwas schwer getan habe, damit noch Spuren von Rumi zu finden. Ich nehme euch in den Nordost-Iran, die Region Khorasan, von der ich gerade gesprochen habe. Und zwar zu einem Menschen, den ich mehrfach besucht habe. Das ist ein alter Derwisch, der ist so Anfang 80, hat sein Leben lang auf dem Feld gearbeitet. Ist also ein Landwirt, hat kaum sein Dorf verlassen, aber er ist ein Erwachter, der auf dem Sufi-Pfad über Jahrzehnte lang gegangen ist und nun mittels von Sohbat ist so das islamische Pendant zum Satsang, also das spirituelle Gespräch unter Menschen, im Satsang, im Sohbat, sein Wissen und seine Weisheit den Menschen übermittelt. Und ihr werdet jetzt sehen, wie ich bei diesem Derwisch, bei Besmil, so heißt er, wie ich dort Rumi gefunden habe. Also wir sind jetzt in einem Dorf, wirklich ein Dorf, also so 3-4 Lehmhäuser, an der afghanischen Grenze. Und da empfängt mich dieser Besmil. Khosh Omadit, willkommen, ruft Besmil mehrmals, als er mich im Türrahmen empfängt. Besmil trägt einen Pirohan Tumban, das ist so ein afghanisches Ganzkörpergewand, oder auch iranisches, im Ost-Iran wird es auch getragen, und eine schwarze Weste. Auf dem Kopf sitzt der für diese Region charakteristische weiße Turban. Wie bei meinen letzten zwei Besuchen sind Besmils Augenränder mit Zormeh bemalt. Das ist eine Art natürlicher Kajal, der aus dem Mineral Stibnit gewonnen wird. Der Überlieferung nach soll auch der Prophet Mohammed Zormeh aufgetragen und es seinen Anhängern wegen der gesunden Wirkung für die Augen empfohlen haben. Ich stelle meine Schuhe vor der Wohnzimmertür ab und bemerke ein klaffendes Loch im Vordach. Die simple Dachkonstruktion hat dem Starkregen nachgegeben, denn in den letzten Tagen hat es geregnet, und nun tropft es von oben auf den Lehmboden. Die Einrichtung von Besmils Wohnzimmer besteht aus Sitzmatratzen und Kissen zum Anlehnen. Hemden und Handtücher hängen von hölzernen Haken. Ein Bettlaken dient als Vorhang. Zwischen den weiß getünchten Wänden ist ein altes Stromkabel gespannt, von dessen Mitte eine Glühbirne baumelt. Die gewölbte Zimmerdecke hat feine Risse. Bismils Frau sitzt an der Türschwelle zur Küche und serviert Tee. Ich erkundige mich nach ihrer Gesundheit. Alhamdulillah, entgegnet die gebückte Greisin. Preis sei Gott. Und dann schafft sie einen Teller mit Gebäckstücken, dazu Bonbons und ein Schälchen mit Sonnenblumenkernen heran. Gott zu danken, auch wenn das Befinden offenkundig nicht sonderlich gut ist, gehört zu den Tugenden des Sufi-Lebens. Gestern hatte ich einen Traum, dass etwas Gutes passieren wird, sagt Bismil zu Beginn unseres Gesprächs. Und schon bist du hier. Bereits beim ersten Mal, als ich Bismil vor 2 Jahren besuchte, empfing er mich wie ein alter Freund. Wie damals gibt er mir auch diesmal das Gefühl, bereits auf mich gewartet zu haben. Geht es deiner Frau? Fragt Bismil. Alhamdulillah, entgegne auch ich. Sogleich spricht er ein Gebet für das Wohlergehen meiner Ehe und meiner Familie. Spontanes Beten für den Gegenüber gehört zum iranischen und türkischen Brauchtum. Besonders segensbringend ist es jedoch, wenn die Fürbitte aus dem Mund eines Wali, eines Gottesfreundes und Heiligen stammt. Bismil greift in die Schüssel, wickelt ein Bonbon aus dem Papier und überreicht es mir. Seine Geste hat etwas Verspieltes, so simpel und profund zugleich. Dann fragt er nach meinem Beruf. Als ich ihm erzähle, dass ich Artikel für Zeitungen schreibe, rät er mir, meine Artikel in einem Sammelband herauszugeben, denn so hätten die Menschen noch mehr von meinem Schreiben. Schließlich seien wir dafür erschaffen, anderen Gutes zu tun. Ein Merkmal, das ich reifen Menschen wie Bismil angemerkt habe, ist ihr aufrichtiges Interesse am Leben des Gegenübers. Das Einzige, was ich bisher gelernt habe, ist, wir wurden füreinander geschaffen, sagt Bismil. Geschaffen, um in Frieden miteinander zu leben, in allen Religionen und Glaubensarten. Gott ist perfekt. Er braucht nichts von uns. Wir müssen einander dienen. Denn in Wirklichkeit dienst du ja nur dir selbst. Seine Worte erinnern mich an eine Anekdote aus dem Leben des südindischen Heiligen Ramana Maharshi, der in seinem Ashram am Fuße des Arunachala-Bergs von einem Schüler gefragt wurde, wie kann ich anderen helfen? Woraufhin Ramana entgegnete, wem soll geholfen werden? Wer ist dieses Ich, das anderen helfen wird? In Wirklichkeit gibt es keine anderen. Manchmal fällt mir auf, wie viele Gelegenheiten zum Dienen ich im Alltag verpasse, sage ich, meinen Blick auf dem Gesicht des alten Derwisch ruhend. Dann bereue ich, dass ich nicht genügend tue, Bismil entgegnet. Allein die Tatsache, dass du dir dessen bewusst bist, ist bereits gut. Ich hake nach. Ich möchte am Ende meiner Tage nicht bereuen, dass ich mein Leben nicht richtig genutzt habe. Bleib auf diesem Pfad. Und geh ihn beständig. Jemandem eine Adresse zu zeigen oder einem Kind zuzulächeln, all dies sind Formen des Dienstes. Das Zusammensitzen mit Freunden im Bewusstsein der göttlichen Gegenwart ist Bismils Weg des Dienens. Im Sohbat, dem spirituellen Gespräch, findet ein subtiler Austausch von Weisheit und Liebe statt. Dies ist auch im Matthäusevangelium gemeint, wenn Jesus spricht, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Bismil fasst seine Lebensphilosophie mit einem einfachen Reim zusammen. Yek so'at sohbat, ko resat sol ibadat. Eine Stunde des spirituellen Gesprächs gleicht 100 Jahren Gottesdienst. Die Präsenz, die hinter Bismils Worten liegt, lässt das Gesprochene unmittelbar in mein Herz eindringen. Jemand mag 100 Nächte und Tage in einer Ecke meditieren, aber er wird trotzdem nicht die Erkenntnis erlangen, die ihm eine Stunde des Sohbat verleiht, sagt Bismil. Also das ist die Kraft, die dieses spirituelle Gespräch in der Gegenwart eines Meisters besitzt. Ich bin nie ins Ausland gereist, aber dafür habe ich ein Bewusstsein von Spiritualität, sagt Bismil. Ich bin zwar gereist, ich habe aber nicht ihr Bewusstsein, entgegne ich ihm. Doch, doch, das hast du, sagt er und schaut mir tief in die Augen. Nie zuvor habe ich jemanden gesehen, der so aus seinen Augen lachen kann. Ihr Leuchten ist für mich neben Einfachheit, Herzensgüte und einer kindlichen Freude das Zeichen eines Erwachten. Du kannst gern reisen, wenn du möchtest, doch was zählt, ist die Reise in die eigene Heimat. Was die Propheten und Mystiker in ihren Büchern erzählt haben, hat nur einen Zweck, nämlich dich zu dir selbst zu erwecken, sagt Bismil. Alles ist bereits in dir angelegt. Gäbe es keinen Trennungsschmerz in dir, so hättest du nicht hierher gefunden, denn du bist auf der Suche nach etwas. Da bemerkt Bismil plötzlich, dass ich erst einen Schluck von meinem Tee getrunken habe. Dein Chai ist kalt. Lass mich dir neuen eingießen. Ich kann ihn gerade noch davon abhalten. Für den Weisen ist das Profane nicht vom Spirituellen zu trennen. Der Gebetsruf erklingt. Bismil steht auf, verlässt das Wohnzimmer, schlüpft in ein altes Paar Plastikschlappen und tritt vor die Haustür, wo ein Wasserhahn angebracht ist. Er kniet sich hin, setzt seinen Turban ab, krempelt die Ärmel hoch und vollzieht die Gebetswaschung. Dann kehrt Bismil zurück ins Zimmer. Er rollt eine Gebetsmatte aus, platziert seine Füße schulterbreit auf dem Teppich, rückt den Turban ein Stück nach hinten und beginnt zu beten. Während er sich lautlos der Reihe nach durch die Haltungen des Gebets bewegt, bleibt mein Blick wie hypnotisiert auf ihm haften. Wie viele zigtausende Abläufe dieses Rituals hat sein alter Körper schon hinter sich gebracht. Trotz aller spirituellen Größe sieht sich Bismil als bescheidener Diener seines Herrn, vor dem er sich niederwirft, wie jeder andere Muslim auch. Er hat Größe in der Kleinheit gefunden, Großmut durch Demut erlangt. Es ist ein Paradox, dass die Aufgabe der begrenzten Persönlichkeit mit all ihren Interessen in Wirklichkeit zu einer Ausdehnung und Veredelung des Charakters führt. Auch Rumi verrichtete bis zu seinem Tod die 5 Gebete des Tages. Bismil verkörpert für mich die reine Weisheit Khorasans. Und das in einem der unscheinbarsten Dörfer der Region. Schon in der Vergangenheit blieben Heilige unter den Sufis oft verborgen. Sie gingen unauffällig ihren Berufen nach, versteckten sich in den Lumpenkleidern eines Bettlers oder der Kluft eines Bauern. Bei Bismil bekomme ich eine Ahnung, wie es sich angefühlt haben mag, in Rumis Präsenz zu sitzen. Das Wesen des alten Derwischs ist zu einem einzigen Gebet geworden. So wie Rumi spricht, Bas du'o ke bekardam du'o shudast wujudam ke har ke binat ruyam du'o bechoter orat. Ich habe so oft gebetet, dass mein Wesen zu einem Gebet geworden ist, so dass jeder, der mein Gesicht sieht, daran denkt, zu beten. Jetzt gehe ich einmal in meine Rumi-App. Ich habe hier eine Rumi-App auf dem Handy, wo alle Gedichte von Rumi auf Persisch enthalten sind. Und zwar ist das das Lied der Rohrflöte. Das sind die ersten 18 Verse des Masnavis. Es erzählt die Laufbahn der Seele. Diese ersten 18 Verse sind übrigens so wichtig für die Sufis. Es gibt ja den Mevlevi-Orden, der sich auf Rumi beruft, der von Rumis Sohn eigentlich ins Leben gerufen wurde. Und die Mevlevis haben sich besonders diesen 18 Versen immer wieder gewidmet. Man sagt, dass man 40 Jahre braucht, allein um diese 18 Verse zu verstehen. Beshno innei chun shikoyat mikunat, as jodoi ho hikoyat mikunat, kas neis ton to maro bo brida ant, dar nafidam mardozan no lida ant. Sine khoham sharh sharh asfaro, to biguyam sharh dard eshtiyok. Har kasi kudur mond as asl khish, باز جویت روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. Hör auf der Flöte Rohr, wie es erzählt und wie es klagt, vom Trennungsschmerz gequält, seit man mich aus der Heimat röhricht schnitt, weint alle Welt bei meinen Tönen mit. Ich suche ein Herz, vom Trennungsleid zerschlagen, um von der Trennung Leiden ihm zu sagen. Sehnt doch nach dem in Einheit Lebensglück, wer fern vom Ursprung ist, immer sich zurück. Ich klagt vor jeder Gruppe in der Welt, ward guten bald und schlechten bald gesellt. Ein jeder dünkte sich, mein Freund zu sein, suchte mein Geheimnis nicht im Herzen mein. Und doch, so fern ist's meiner Klage nicht, dem Ohr und Auge fehltet nur das Licht. So sind auch Leib und Geist einander klar. Doch welchem Auge stellt der Geist sich dar? Kein Hauch, nein, Feuer sich dem Rohr entwindet. Verderben dem, dem diese Glut nicht zündet. Der Liebe Glut ist es, die ins Rohr gefallen. Der Liebe Brausen lässt den Wein nur wallen. Die Flöte der getrennten Freunden, sie zerreißt die Schleier, doch die Melodie, wer sah als Gift, als Gegengift ihr Gleiches? Wer sah als Tröster und als Freund ihr Gleiches? Vom Pfad im Blute will das Rohr berichten. Von Majnuns Lieb erzählet es Geschichten. Vertraut mit diesem Sinn ist nur der Tor. Der Zunge Kunde höret nur das Ohr. In Leid sind unsere Tage hingeflogen und mit den Tagen Klagen mitgezogen. Doch ziehen die Tage, lass sie ziehen in Ruhe. Wenn du nur bleibst, der einen reinster Du. Der Fisch nur wird vom Meere niemals satt. Lang wird der Tag dem, der kein Tagbrot hat. Der Rohe kann den Reifen nicht verstehen. So soll mein Wort denn kurz zu Ende gehen. Das ist immer nicht so leicht, diese Dichtung zu übersetzen. Also es ist halt nicht leicht, solche Metaphern, die auf Persisch Sinn machen, dann auch ins Deutsche zu übertragen. Wahrscheinlich müsste man, um das zu erklären, viele kleine Fußnoten hier anbringen. Zum Beispiel, was meint Rumi mit Leid? Also was ist dieses Leiden und dieser Schmerz, von dem Rumi spricht? Und da sagt Rumi eben, dass wir alle wie diese Rohrflöte sind, die irgendwann einmal, bevor sie zu einer Flöte wurde, aus diesem röhrig, diesem Schilfbett hinausgeschnitten wurde. Und das ist eben das Neyes Torn, so heißt es auf Persisch. Also dieses Schilfbett, das unsere Heimat ist, unser Ursprung, der Ort, aus dem unsere Seele hervorgegangen ist, an den wir uns zurücksehen, also dieser göttliche Ursprung. Und unser Leben lang im Grunde in dieser Sehnsucht, in diesem Trennungsschmerz sich vollzieht, dass wir uns immer wieder zurücksehnen. Was macht also der Flötenbaumeister? Er entreißt dieses Schilfsrohr aus diesem Schilfsbett und hat dann dieses Stück Schilf in seiner Hand und muss es zunächst bearbeiten. Und so muss auch unsere Seele einen Bearbeitungsprozess durchlaufen. Zuerst nimmt er ein Stück Eisen und höhlt diese Flöte aus, sodass diese Flöte, also dieses Schilfsrohr, ganz von innen hohl ist, weil sonst der göttliche Atem nicht durch dieses Rohr strömen kann. Und das ist eben eine Metapher für uns auch, wie wir frei und leer werden müssen von all unseren egoistischen Qualitäten, um uns also rein zu machen für Gott, Gottes Atem, der durch uns strömen kann. Und dann nimmt der Meister ein glühendes Eisen. Und das ist so die Metapher für all die Prozesse, all die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Probleme, die uns im Leben gestellt werden, um uns zu kochen, wie Rumi sagt. Rumi sagt, ich war roh und dann wurde ich gekocht. Und was ist dieses Kochen? Was ist dieses Eisen? Das ist also das heiße Eisen, mit dem die Löcher in die Flöte gebohrt werden. Die Löcher, auf der hinterher dann Gott seine Finger setzen kann, um diese göttliche Musik durch uns hindurch zu spielen. Und es braucht eben dieses heiße Eisen, diese Qual und eben auch den Schmerz. Das ist dieser Schmerz, von dem Rumi spricht, um uns sozusagen zu läutern und damit wir durchs Feuer gehen und ja, sich diese Göttlichkeit in uns entfalten kann, diese Liebe. Und erst dann wird die Flöte vollkommen und erst dann wird sie zu einem Instrument in den Händen des göttlichen Flötenspielers. Also das ist die Metapher dieser ersten 18 Verse. Und man sagt, dass das gesamte Masnavi und die gesamte Lehre von Rumi in diesen Versen enthalten ist. Und deswegen haben eben die Mevlevis, die Sufis aus diesem Orden, der sich auf Rumi bezieht, immer wieder dieses Gebet, dieses Gedicht, das auch ein Gebet ist, immer wieder hervorgeholt und immer wieder rezitiert.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diese Sendung von Marian Bremer über Rumi zu Ende. Ich habe viel erfahren, was ich nicht wusste. Und vielleicht haben auch Sie das ein oder andere Neue erfahren und haben jetzt Lust auf Marians Buch bekommen. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة Allah